Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 4. Mai 2025. Willkommen zur 321. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute verschiedene Themen. Da wäre einmal ein kurzer Blick auf den Rohstoffdeal der Ukraine mit den USA. Kurz, weil da gibt es nicht so viel zu wissen, allerdings eine kleine Erkenntnis. Der Ulrich hat dann mal einen Blick auf das erste Quartal des GDP in den USA geworfen oder wird das tun. Ich gucke kurz auf den Handelskrieg zwischen China und den USA im Sinne von, sollten wir nicht auch mal ganz kurz über China reden, statt immer nur zu erzählen, dass die so super mega stark sind? Gucken wir mal ganz kurz drauf. Und dann eins unserer ältesten Themen in diesem Podcast.
Tatsächlich, ja.
Epic gegen Apple. Und da hat sich richtig was getan. So, dann haben wir noch unsere allgemeinen Hinweise. Also, wir rufen immer noch dazu auf, dass, wenn jemand bei uns Host werden möchte, dass er oder sie sich bei uns meldet. Und ich warne euch mal schon vorab, es wird demnächst ein Jens auftauchen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir davor warnen, nachdem es konsequent Beschwerden
das ist aber
gab.
Nicht sehr nett.
Nachdem es konsequent Beschwerden gab, wenn einfach jemand so aufgetaucht ist, gibt es dieses Mal eine Vorwarnung. Also ein Jens wird auftauchen. Mhm. Ja, so unsere üblichen Hinweise. Vielleicht nochmal so ganz im Groben auch noch die Erläuterung dazu. Also Mikroökonomen, die ihr gerade hört, ist ein Podcast mit einem Premium-Angebot. Das sind so Mikrogespräche. Aktuell ist da zum Beispiel ein Gespräch mit Rico Schmelig von der Automotive Thüringen, die wiederum sich mit der Autoindustrie in Thüringen beschäftigt. Ich habe das mal so ein bisschen genutzt, um so ein paar Sachen über Thüringen zu erfahren. Die bekommt ihr vorab frühzeitig, wenn ihr dann ein Abo abschließt. Gleiches gilt im Grunde für die Foreign Times, unseren außenpolitischen Podcast. Da sind eigentlich fast alle Folgen Premium. Also wir haben ja hier bei Mikroökonomen noch diese wöchentlichen Folgen, die frei sind. Bei der Foreign Times sind im Grunde alle Folgen Premium, außer es knallt zum Beispiel in der Ukraine, wenn da Krieg ist. Also wenn ich da mit dem Gustav Kressel spreche, gibt es das sofort für alle. Ansonsten sind die Folgen im Regelfall 2 bis 5 Wochen hinter der Paywall. Bei Büchern mache ich das immer ein bisschen kürzer, auch weil die Autorinnen und Autoren da natürlich ein bisschen Werbung wollen. So, und dann haben wir unsere 2 Newsletter. So, und da ist es einfach so, der mikronews.de, das ist der Newsletter der Mikroökonomen und der ist kostenlos, bleibt es auch erstmal. Wir haben da keine Pläne, aber er erscheint doch nicht sonderlich oft. So, das ist das Problem mit diesem Newsletter. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich ins Ausland gezogen bin, den Newsletter auslandsbericht.de so ins Netz gestellt, ohne größeren Plan. Ich schreibe da jetzt aber aktuell mindestens einmal im Monat einen Text und er hat unerwarteten Zuspruch gefunden, was dazu geführt hat, dass es mich ermutigt hat, dass der auch weiterhin gesondert geführt wird von allen anderen Dingen, die wir so tun und auch einfach kostenpflichtig ist. Ich erkläre das nur, weil es da zuletzt ein paar Verwechslungen gab und ich euch das nochmal in Erinnerung rufen möchte. Auslandsbericht.de, der Newsletter, kümmert sich um alle möglichen Themen im Grunde, die mir so auf der Leber liegen, aber meistens in etwas ausführlicherer Form. Also das sind dann auch etwas aufwendigere Texte. Also soweit mal. Ansonsten wie immer und von Herzen unsere Dankbarkeit gegenüber den Spenden, Premium-Abos, Daueraufträgen, den Zuspruch in den sozialen Netzwerken, das Verteilen, das Liken, das Rezensionen schreiben, was auch immer. Dankeschön. Und wer uns direkt anschreiben möchte, zum Beispiel um sich als Host oder Hostin zu bewerben, mh@mikroökonomen.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und ansonsten findet ihr uns auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom mit OE. So, Ulrich. Und jetzt haben wir eine Rubrik, wo ich mir noch nicht mal einen Gedanken drüber gemacht habe, was da reinkommt. Worüber reden wir denn heute nicht?
Nee, ich habe ehrlich gesagt auch nichts aufgeschrieben. Wir haben heute auch so viele Themen, dass wir uns gar keine Gedanken drüber machen.
Gut, der Klassiker, also nächste Woche wird der Friedrich Merz gewählt. Darüber reden wir definitiv nicht. Ich muss auch sagen, so diese ganzen Koalitionsverhandlungen, dieses ganze Rumgehampel da und wer da jetzt irgendwie irgendwas wird, ich glaube am Montag verkündet mal die SPD dann, wer jetzt Minister und Ministerin werden darf, ne? So war das ja.
Mm-hmm.
Ja, also ich bin da so recht unemotional. Und wir reden natürlich auch nicht über die AfD und die Einschätzung, dass sie, wie hat der Verfassungsschutz das genannt, gesichert rechtsextreme Bestrebungen, ne? So war das doch. Ja. Also darüber reden wir auch nicht.
Genau, und über den Stromausfall in Spanien, Portugal reden wir auch nicht.
Ja, weil ey, all das, ich hatte Stromausfall in Bali, darüber redet eh keiner.
Genau, das hat aber da nicht.
Da ist nämlich das Kabel nach Java durch irgendwie unbekannte äußere Ereignisse, nee, keine Ahnung warum, ist es ja einfach beschädigt gewesen. Und da lag Bali mal einen Nachmittag und Teile davon auch noch die Nacht und am nächsten Morgen ohne Strom da. Also ja. Natürlich haben da viele einen Generator gehabt, ne? Aber nicht alle, sage ich mal. Also die nächsten Tage nur noch essen, wo es sicher ist. Die Kühlung hat nicht überall hier funktioniert, so sehr offensichtlich nicht.
Ja, und über Spanien und Portugal wissen wir einfach nicht genug und die Medien spekulieren eh schon viel und sehr viel rum, ohne richtige gute Daten zu haben. Mhm. Ich glaube, da muss man einfach noch mal ein paar Wochen warten, bis eine vernünftige Analyse da ist.
Ja, wobei wir ja schon rausgefunden haben, dass es die Daten, die man da wirklich bräuchte, um das ganz genau zu wissen, im Grunde nicht gibt.
Ja, doch schon, aber nicht für uns und nicht für die Leute, die gerade alle spekulieren, sondern das sind die Leute, die die Teile wirklich steuern und nachher die Analyse machen. Und die Erfahrung von anderen Stromausfällen zeigt immer, das dauert halt eher ein paar Wochen als ein paar Tage.
Ich will nur eine Sache gegen Handelsblatt sagen. Wenn es mehrere Gründe für einen Stromausfall gibt und darunter vielleicht auch eine Solaranlage oder sogar zwei sein könnten, dann lässt sich daraus so ziemlich genau aktuell noch gar nichts lernen. Ja. So weit mal. Denn das warten wir einfach ab und dann gucken wir mal, was sich verbessern lässt. Auf alle Fälle können wir uns alle darauf einigen, dass in die Netze immer investiert werden muss. Das ist aber auch wirklich eine Binse. Ja. Ah ja. Kommen wir mal zu unserem regulären Programm. Ukraine, Rohstoffdeal mit den USA. Also ich glaube, ihr habt das ja alle mitbekommen. Ne? Zelensky saß bei Donald Trump im Oval Office und dann explodierte die Bude. Und am nächsten Tag war in Europa quasi, oder sofort im Grunde war die Stimmung. Okay, wir haben den wichtigsten Verbündeten verloren, den wir haben. Und jetzt gibt es keinen Morgen mehr und wir sind Putin gegenüber alleine. Was dann dazu führte, dass Friedrich Merz die Schuldenbremse umbaute. Also den habt ihr gesehen, diesen Auftritt. Was soll ich sagen? Als das damals so stattfand, Ulrich, ging es ja eigentlich darum, dass Zelensky in die USA gefahren ist, um dort, naja, einen Rohstoffdeal zu unterzeichnen, über den wir jetzt heute auch reden, der nun fix ist. Aber nach dem Auftritt hatte, glaube ich, niemand das Gefühl, dass da noch irgendwas geht, ne?
Ja, außer halt die komplette Kapitulation der Ukraine, ne? Das war halt das einzige Szenario, was man noch so realistisch sehen konnte.
Ja.
Aber es sollte nicht so enden.
Genau, also es fand auf alle Fälle damals nicht statt, dass Zelensky diesen Vertrag unterschrieben hat, der ihm da vorgelegt wurde. Und er wurde dann noch aus dem Weißen Haus rauskomplimentiert. Ich glaube, es ist der erste Präsident, der aus dem Weißen Haus geschmissen wurde. Also, Donald Trump mag einfach es in jeder Hinsicht der Erste zu sein, sagen wir es mal so. Jedenfalls plötzlich jetzt gibt es einen unterzeichneten Deal nach einigem Hin und Her. Der muss jetzt noch vom ukrainischen Parlament bestätigt werden. Das soll dann am 8. Mai erfolgen. Aber es gibt ihn. Und ich finde diesen Deal wirklich bemerkenswert. Deswegen habe ich auch gerade die Stimmung, die damals so war und die Erwartungen, die man dann eben nicht mehr hatte, thematisiert. Weil das, was jetzt vor uns liegt, ist in der Hinsicht wirklich erstaunlich. Und zwar, die Ukraine behält das Eigentum an den Rohstoffen und ihrer Infrastruktur. Damit fängt das an. Weil das ist ja schon mal das, was der Donald gleich direkt haben wollte. Also meine Rohstoffe, meine Infrastruktur, wird dann über den Fonds verwaltet, aber das ist mein Fonds. Es wird ein Fonds gegründet und der wiederum wird von beiden Parteien zu 50% gemanagt. Das heißt, wenn du da irgendwas machen willst, brauchst du einen Konsens zwischen der Ukraine und den USA. Und die Ukraine wiederum darf selbstständig entscheiden, welche Rohstoffe sie künftig abbaut, um dann damit diesen Fonds zu befüllen, also mit Geld. Wichtig ist, es handelt sich um neue Projekte seitens der Ukraine. Keine alten Projekte. Das heißt, wenn jetzt irgendwo schon irgendwo eine Rohstoffmine ist und die abbaut, dann befüllt die nicht diesen Fonds. Gleichzeitig ist auch seitens der USA der finanzielle Inhalt in diesem Fonds aktuell null, beziehungsweise er ist gerade auf 50 Millionen Dollar gestiegen, weil er wird nur durch neue Waffenlieferungen und ähnliches Training, ja, was es da so alles gibt oder auch Gelder, befüllt. Mhm. Ja, also alles, was neu ist, kommt dort rein. Und passend dazu, ich habe ja gerade schon die 50 Millionen erwähnt, erst kam der Deal und dann kam die erste Waffenlieferung über 50 Millionen Dollar gegen die Ukraine. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass das jetzt fröhlich weitergeht wie früher, aber wir können festhalten, dass jetzt zumindest mal irgendwas geflossen ist Richtung Ukraine. Und da es sich um künftige Projekte handelt, ist auch noch ganz wichtig, glaube ich, alle Einnahmen aus, was weiß ich, Naftogaz oder Ukranafta und alle diese ganzen Firmen, die es da so gibt, die schon bestehen und auch wichtig für die Einnahmenstruktur der Ukraine sind, die sind da alle nicht enthalten. Es gibt eine Liste mit 57 Rohstoffen, die wiederum dann, da ist auch Erdgas zum Beispiel dabei, in Frage kommen für Investitionen in deren Abbau, und über deren Abbau wird dann wiederum der Fonds mit den Einnahmen befüllt. Und Einnahmen meint natürlich auch nach Kosten. Die Einnahmen aus diesen Rohstoffen werden dann wiederum zur Tilgung der Kriegsschulden der Ukraine gegenüber den USA genutzt. Es gibt da noch eine technische Vereinbarung. Also es soll zwei technische Dokumente noch geben, die das alles etwas verklaren, wie das dann in der Zukunft aussehen wird. Es ist ein bisschen unklar aktuell der Status, das widersprüchliche Aussagen. Aber in dem wiederum soll dann unter anderem festgelegt werden, dass die ersten 10 Jahre, und das meint wohl nach Kriegsende, die Einnahmen des Fonds komplett in die Wirtschaft der Ukraine reinvestiert werden sollen. Also nicht zur Rückzahlung an die USA.
Interessant.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Deal perfekt ist, ne? Besser geht immer. Zum Beispiel Sicherheitsgarantien oder so hätte man ja durchaus gern noch gehabt seitens der Ukraine, oder eine Verpflichtung, wie viel Waffen da geliefert werden und so weiter. Ne? Da hätte es noch ganz viele Möglichkeiten gegeben. Aber der Deal ist schon echt gut.
Ja, die Ukraine scheint sehr gut verhandelt zu haben.
Es ist halt nur so, ne? Die USA verpflichten sich zu nichts. Sie bekommen aber eben dann auch nur etwas, wenn sie etwas liefern. Also da ist der Gedanke schon nicht falsch. Und theoretisch können sie jetzt halt en masse liefern und dann jederzeit sagen, ach nö, kein Bock mehr. Wir gehen jetzt, und dann ist das so. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann halt da, wo die Sicherheitsgarantien fehlen, halt eben aber auch keine Rückzahlverpflichtungen für beispielsweise damals ausgedachte 500 Milliarden Dollar an Rohstoffen, die da in der Ukraine liegen sollen. Ich meine eher gelesen zu haben, dass es sich vielleicht bestenfalls um 50 Milliarden handelt, über die wir da reden. Aber das sind dann aktuelle Preise und so weiter. Die 500 Milliarden hat der Donald sich einfach ausgedacht. Das war so seine imaginierte Vorstellung davon, wie viel Waffenlieferungen die USA an die Ukraine geleistet hätten. Ja, und dann wurde auch eins der größeren Probleme in dem Deal entschärft. Und zwar bestand immer die Gefahr, dass der Deal die EU-Mitgliedschaft der Ukraine behindert. Und das lag am bevorzugten Zugang der US-Firmen zu diesen Rohstoffen, so wie der Donald Trump das wollte. So, und dieses Problem, sollte es denn nun auftauchen, so kommt da irgendwas in der Hinsicht. Dazu hat man dann vereinbart, dass der Vertrag im Fall der Fälle in bester Absicht neu verhandelt werde. Gegenseitig bester Absicht. Ja, das ist immer so eine Formulierung.
Ich habe sogar gelesen, allerdings war das direkt nach dem Deal, wo die ganzen Details noch alle unklar waren, dass Donald Trump am Anfang sogar exklusiven Zugang haben wollte für US-Firmen und dann auf a privileged access runtergegangen ist. Ja, man sieht, von welcher Position aus Trump das Ding verhandeln wollte, und bevorzugt es natürlich.
Ja, und zweiter Punkt zu der EU-Geschichte noch. Es ist auch weiterhin möglich, dass seitens der EU Investment- und Technologietransfers gegen Ukraine geliefert werden. Also die USA werde das explizit unterstützen, steht da drin. Also ich bin wirklich ein bisschen baff gewesen, als ich das dann so in der Gänze gesehen habe. Das ist ja tatsächlich, klar, also man kann wie gesagt immer rumdiskutieren, aber für das ganze Drama, das wir da gesehen haben, ist das ein okayer Deal. Für die Ukraine ist er, glaube ich, sehr wichtig, weil er die Basis legt von der Zusammenarbeit mit den USA. Also das ist schon essentiell. Und je höher die Summe quasi ist, die die USA dann dort potenziell seitens der Ukraine bekommen würden, desto höher ist dann natürlich auch für die Trump-Leute der Anreiz, dabei zu bleiben. Und ich sag's mal so rum, weißt du, wenn wir da über die Summen reden, ja, das ist ja, wenn du dir so den Gesamthaushalt der USA anguckst, ist das ja ein Witz, ne? Also, das ist ja wirklich ein Witz. Aber wenn ich mir dann wiederum angucke, wie die Trump-Leute so agieren, ja, da kommt dann der, wie heißt der, Lutnick, der kommt dann daher und erzählt er, ja, da ist letztens einer zu mir gekommen und wollte 10 so eine Green Cards kaufen. Für 5 Millionen das Stück. 50 Millionen! Wo du so denkst, das macht doch in eurem Haushalt einen Scheiß aus. Ja? Aber für die ist das super wichtig. Ja? So dieses Kleinpieselige. Deswegen würde ich es vielleicht nicht ganz vom Tisch wischen, auch wenn wir so instinktiv sagen, das ist ja nichts, dass es für die dann vielleicht doch wichtiger ist, als es für uns wäre in der Gesamtlogik. Ja, und dann sind ja da so Sachen dabei. Wie viel Waffen, Training etc. liefern die wirklich? Wie ist da überhaupt das Interesse? Was muss der Putin da tun, damit dann auch ordentlich geliefert wird und so weiter? Ne? Können wir alles drüber rumspekulieren. Wenn der Fonds allerdings als Aufbaufonds auch funktionieren soll, ja, dann muss man wiederum sagen, dann macht es natürlich auch als Aufbaufonds nur Sinn, wenn die USA dann da viel reinpacken, weil das Geld, was da drin ist, soll ja dann schon auch gemeinsam investiert werden wiederum. Und aus der Rendite heraus dann die Rückzahlung erfolgen. Also ich finde das Modell ganz interessant. Wir werden mal die endgültigen Details abwarten. Vor allen Dingen bin ich mal sehr gespannt, wie sich das über die Jahre entwickeln wird, weil ich glaube nicht, dass der Krieg dieses Jahr endet. Das wird noch ein Weilchen laufen, ist meine Einschätzung. Wir wissen, dass solche Konstrukte sich im Lauf der Zeit sehr stark verändern können. Also die USA hatten mal eine Forderung auf die Kronjuwelen des UK für Kriegsschulden. Ja, haben sie auch nicht eingelöst. Das wurde auch nachverhandelt. Historisch betrachtet ist das alles sehr spannend. Das heißt, auch schlechte Deals wurden historisch betrachtet oftmals wieder rückgängig gemacht, wenn sich die Umstände geändert haben und so weiter. Also es ist nicht immer wie der Vertrag von Versailles geendet. Ja, in dem Sinne, Bloomberg hat so schön geschrieben, vielleicht sollte Zelensky Bücher über The Art of the Deal schreiben. Das war mal eine erfreuliche Nachricht und ich glaube, die wurde auch in der Öffentlichkeit bisher noch gar nicht ausreichend gewürdigt. Wir reden immer nur über Schlechte. Deswegen, Ulrich, kommen wir mal zum GDP der USA.
Ja, ich habe mir mal so ein Nerd-Thema geschnappt, weil ich in den sozialen Medien zu viel Häme über die Zahl gelesen hatte. Also, erste Schätzung für das erste Quartal 25 für die USA waren -0,3%. Die Ampel in Deutschland verabschiedet sich mit 0,2% plus. Ich würde die Quartalszahlen für das BIP bzw. GDP in der englischen Sprechweise überbewerten. Das wird korrigiert und die USA trauen sich ja schon in der ersten Schätzung die ganze Detailinformation zu liefern, während Deutschland nur sehr grobe Zahlen meldet. Ich glaube, das ist auch in ganz Europa so, dass das immer nur in der ersten Schätzung die erste grobe Schätzung ist und in Deutschland kommt dann auch erst bei der zweiten Veröffentlichung das erste, was die dann Veröffentlichnennung und nicht Vorabschätzung. Bei den USA ist das, glaube ich, wirklich die erste Veröffentlichung. Da sind alle Details drin. Deswegen habe ich mir die Zahlen mal angeguckt, weil das ist das erste BIP unter Trump. Von daher interessant und man sieht alles da drin, was Trump im Welthandelssystem gerade anrichtet. Und da sind ein paar von den Detailzahlen, die dort drin stehen, wirklich historisch. Man liest das ja in der Presse und man hat es auch mitbekommen und es ist auch natürlich total logisch. Vor der Einführung der Zölle haben alle versucht, sich noch Waren aus China und anderen Ländern zu sichern und die vor der Einführung der Zölle noch schnell in die USA zu bekommen. Gut, manche davon haben ein bisschen daneben gelegen, weil sie sich auf China konzentriert haben und haben dann so Kambodscha und Vietnam und so weiter gar nicht so richtig berücksichtigt. Aber egal, bei Apple weiß man zum Beispiel, dass Apple sich so ungefähr alles, was in China noch von den Produktionsbändern hinten runtergefallen ist, in Flugzeuge gepackt haben und das in die USA geflogen haben.
Ja, aber lustigerweise auch erst in dem Moment, wo das mit den Zöllen irgendwie klar war. Ne? Das war eine ganz komische Geschichte. Die waren wirklich alle nicht darauf vorbereitet.
Ja, wirklich interessant, weil überraschend kommt es am Ende doch nicht. Allerdings zweifelt man immer so lange, weil man denkt, das ist total bescheuert, wenn der das macht. Dann zweifelt man und dann macht das, auch wenn es total bescheuert ist. Aber Apple hat ein bisschen vorgesorgt, aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Apple hat ja ein bisschen vorgesorgt, weil sie in Indien die Produktion ein ganzes Stückchen ausgebaut haben und angeblich sogar die gesamte US-Nachfrage für iPhones, also
nee.
Nein.
Also nicht aus,
aus Indien.
Nicht aus Indien. Nee, das stimmt nicht, weil sie haben im Quartalsbericht jetzt gesagt, dass sie davon ausgehen, dass das, was über Indien nicht abgedeckt werden kann, wird über Vietnam in die USA exportiert. Das heißt, es geht von China nach Vietnam, da hast du 45% oder 46% Zoll und dann geht es in die USA. Daher kommen auch diese 900 Millionen Extrakosten, die sie aktuell da irgendwo aufrufen. Mhm. Für diesen Monat Juni, glaube ich. Und dann ist ja irgendwann die Frage, wie sich das so weiterentwickelt. Also ob Vietnam dann einen Deal schließen kann. Aber Vietnam haben wir später auch noch mal ganz kurz im Gespräch.
Ja, okay. Gut, ich hatte irgendwo gelesen, dass die iPhones für Apple nicht so das ganz große Problem sind, aber alles andere. Ja, weil sie bei iPhones wohl ein bisschen diversifiziert haben schon. Mhm. Und bei anderen Produkten halt so gut wie gar nicht. Ne? Also bei den anderen Dingern kommt halt so gut wie alles aus China.
Aber ich glaube, nächstes Jahr fangen sie an, in Indonesien diese AirTags zu produzieren.
Ja, okay, das wird es nicht retten. Gut, aber zurück zum GDP. Bei der Berechnung des BIPs muss man wissen, Importe gehen negativ auf das BIP ein, Exporte im Gegenzug positiv. Und jetzt sind die Importe im ersten Quartal der USA so explodiert, dass das 4,8 Prozentpunkte zum BIP beigetragen hat. Natürlich negative 4,8 Prozent. Das heißt, das normale Wirtschaftswachstum, wie gesagt, insgesamt minus 0,3%. Da sind 4,8 Prozentpunkte schon irre starke Zahl, weil eigentlich signalisiert die Headline-Number minus 0,3% ja keine so wahnsinnig große Änderung, ne? Sondern so, irgendwie ein Teil ist 1% im Plus und der andere ist 1,2% im Minus und ein anderer nochmal irgendwas rund um die Nullkurve. Und deswegen ein Wert, der alleine 4,8 Prozentpunkte zum BIP beiträgt, ist wirklich extrem. Der Wert, ich habe die Statistikbehörde, also es gibt ja mehrere davon, die Statistikbehörde, das ist in dem Fall die Bureau for Economic Advisors, ich weiß gar nicht genau, was heißt, bea.gov ist auf jeden Fall die Webadresse, hat in der Veröffentlichung auch explizit Vergleichswerte drin in die Vergangenheit. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt getippt, das gab es schon ganz ewig nicht mehr. Ich hatte aber vergessen, dass wir mal Corona hatten. Und deswegen ist das nur der niedrigste Wert seit der Corona-Krise.
Hat er vergessen.
Ja, ich hatte echt gedacht,
Leute,
das geht noch.
Die leben heute noch in Corona, in ihrer Corona-Wut.
Mich hätte es nicht gewundert, wenn das der niedrigste Wert der letzten 50 Jahre war. Aber nein, es war natürlich Corona. Und wir wissen, am Anfang von Corona und mit dem Total-Shutdown in China sind ja die weltweiten Lieferketten alle komplett zusammengebrochen. Und logischerweise war das der niedrigste Wert in der Vergangenheit. Es ist noch gar nicht so lange her. Damals war der Wachstumsbeitrag bzw. der Schrumpfungsbeitrag bei minus 7 Prozentpunkten. Da weiß man schon, dass die minus 5% relativ schon wirklich heftig sind. Ne?
Also das BEA, um das noch abzuschließen, ist das Bureau of Economic Analysis.
Ah, Analysis. Ja, okay, gut. Gut. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man mitdenkt, wie sind denn minus 0,3% am Ende als Headline-Number entstanden, wenn dieser eine Wert bei minus 4,8 Prozentpunkten lag. Da müsste ja irgendwo noch positive Effekte sein, die das am Ende wieder nahe an den Null ranziehen. Es ist, muss man nicht wirklich lange herleiten, der Lageraufbau, denn der geht positiv ins BIP ein. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen kontraintuitiv, wenn man denkt, die produzieren ja alle nur aufs Lager, aber so ist das BIP halt definiert. Lageraufbau geht positiv ins BIP ein, Lagerabbau geht negativ ins BIP ein. Der Lageraufbau trägt 2,3 Prozentpunkte zum Wachstum bei. Der gleicht also so ungefähr die Hälfte wieder aus. Und ein anderer Wert, auf den ich, wenn ich mir die Zahlen immer schaue, gucke, ist das Gross Private Domestic Investment. Also das misst im Endeffekt die Investmenttätigkeit in der Wirtschaft. So, das ist immer gut, wenn dieser Wert positiv ist, weil Investments schaffen Arbeitsplätze für die Zukunft. Und solange dieser Wert positiv ist, ist eigentlich mit der Wirtschaft alles okay, ne? Wenn Nachfrage stimmt, Angebot, Produktion wird ausgebaut, das ist immer ein gutes Zeichen. Und das ist der zweite Wert, der relativ kräftig im Plus ist. Dachte ich erst, naja gut, das ist ja ganz okay. Aber wie gesagt, die USA haben selbst in der ersten Veröffentlichung schon die Details bis auf die fünfte Hierarchieebene drin. Dieses Gross Private Domestic Investment wird nochmal aufgeschlüsselt in Fixed Investment. Nächster Unterpunkt Non-Residential, Fixed Investment. Noch eine Ebene tiefer, Equipment. Und darunter in der fünften Ebene Information Processing Equipment. Und da taucht halt das ganze Zeug für die Computerindustrie Industrie, für Dell, für HP, für Apple, die iPhones, die wir gerade schon mal in dem Beispiel hatten, wieder auf. Und normalerweise hast du auf der fünften Ebene ja so Werte, die dann 0,03 Prozentpunkte zum Wachstum beitragen oder wenn es hochkommt, mal 0,2 Prozentpunkte zum Wachstum oder zur Schrumpfung beitragen. Aber die sind halt in der Gesamtgewichtung eigentlich nicht mehr entscheidend. Bis auf dieses Mal. Information Processing Equipment trägt nämlich mit fast einem Prozentpunkt zum Wachstum bei. Also 0,96 sind es, aber die kann man, glaube ich, mal sauber aufrunden. Ich denke, da sehen wir alles, was HP, Dell, Apple, Google und so weiter sich an Telefon, Smartphone, Tablets und Computern gesichert haben, in diesen 0,96% raus. Und ich fand das mal ganz interessant, so in die Zahlen mal wieder so tief reinzugehen, weil sich wirklich alles, was man erwartet hatte und was die Beobachter und Analysten so erzählen, jetzt schon wirklich so eins zu eins in den Zahlen wiederfindet. Und zwar mit Werten, die man in der Ausprägung sehr lange nicht mehr hatte.
Da sieht man im Grunde den Schock, bevor der Schock da war. Weil der wurde ja erst am 2. April verkündet, ne?
Ja. Und es wird ziemlich interessant, was da jetzt passiert, ne? Also da ist ja auch wieder Aussetzung drin. Jetzt sollten eigentlich alle wissen, Trump meint das ernst. Und vielleicht wird das zweite Quartal dann nochmal ähnlich. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, weil der Effekt war wirklich schon wirklich gravierend, diese 4,8 Prozentpunkte durch die Importe.
Naja, jetzt kommen halt obendrauf diese Geschichten mit, also jetzt kommen gerade die letzten Waren aus China mit Zollfreiheit an. Oder mit geringem Zoll. Es ist ja irgendwie einiges ausgesetzt, anderes nicht. Also das heißt, man hat jetzt so einen Mischmasch. Und bei China ist aber das meiste nicht ausgesetzt. Und jetzt ist halt die große Frage, also du hast ja da so Sachen wie, dass die Containerschifffahrt irgendwie 60% weniger Kapazitäten auf einmal da in China braucht und solche Sachen. Also es deutet ja schon darauf hin, dass da was Größeres nochmal nachkommen wird. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und dann ist natürlich noch die Gefahr, dass Donald Trump vielleicht weniger Deals macht, als er sich gerade selber vorstellt. Und nach 90 Tagen. Das ist jetzt auch schon mal ein Monat rum, ja, also sind noch 2 Monate, kommt dann die nächste Zollfuhre, ja, noch für viel mehr Staaten.
Wir hatten den Punkt ja gerade schon ganz kurz, ne? Es kann vor allem sein, dass die US-Wirtschaft sich bisher viel zu viel auf China konzentriert hat, wo ja auch die größten Zolle, ne, die höchsten Zollsätze dann am Ende gekommen sind. Aber das sieht bisher die Gefahr für Kambodscha und Vietnam und andere Länder, über die halt sehr viel Produktion geschleust wird, total unterschätzt haben bisher. Und jetzt im zweiten Quartal versuchen, von dort die ganzen Waren noch schnell zu kriegen oder so viel wie möglich zu kriegen.
Was gerade noch geht, ne? Also die 10% sind aktiv, genau. Aber die 45 dann halt nicht.
Genau. Und dass das zweite Quartal dann nochmal so extrem geprägt wird von Vorzieheffekten auf der Importseite.
Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Das ist gerade so ein völliges schwarzes Loch, in das du da so reinguckst und du kannst im Grunde nur raten, was passiert. Das kann niemand mehr ausrechnen und schätzen. Also wenn da einer richtig liegt, einfach Glück.
Ja, das ist übrigens auch das ein guter Punkt, dass du das noch sagst. Das habe ich nämlich ganz vergessen aufzuschreiben in meinen Notizen hier. So, die BIP-Zahlen in den USA sind normalerweise ziemlich gut, vor allem, weil die wirklich schnell kommen und weil die wirklich tief in die Details gehen, ne? Da kommen immer Korrekturen. Aber das große Problem ist, dass dann, wenn die Zahlen eigentlich wirklich interessant sind, die Schätzungen halt auch schlechter werden, ne? Weil die haben ja noch nicht alle Zahlen, die haben noch nicht alle Daten und leiten dann auch aus Erfahrungswerten sowas ab. Das heißt, gerade am Anfang, wenn sowas auftritt wie jetzt so ein Zoll oder wir haben am Anfang von einer Rezession oder wir haben das Ende einer Rezession, genau dann sind die Schätzungen eigentlich nicht so super gut, wie sie im Normalfall sind. Und deswegen kann das gut sein, dass der Wert am Ende auch ein ganzes Stückchen anders aussieht, als er jetzt aussieht.
Und man kann halt sagen, aktuell ist der Optimismus an den Kapitalmärkten nicht unbedingt passend zu den harten Daten, die wir vor uns sehen, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken möchte. Und damit kommen wir dann auch schon zu China und dem Handelskrieg. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen und die hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass auch in Sachen China im Grunde, ich nehme es mal vorweg, absolut wirklich niemand sagen kann, wie es da jetzt aussehen wird in den nächsten Monaten. Dann können nicht mal die Chinesen selber. Man weiß nur, da ist großer Druck im Kessel. Und immer wenn man was nicht weiß, und man aber was publizieren muss, ja, dann konzentriert man sich auf das, was am lautesten brüllt. Und das ist Donald Trump. Ich würde mal behaupten, Donald Trump sorgt so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass man wirklich teilweise vor lauter Donald Trump naheliegende Fragen gar nicht mehr stellt oder auch beantwortet. Und China selbst wäre genau das. Also man liest sehr viel darüber, China macht sich lustig über die USA. Dann sind dann diese AI-Videos mit den dicken Amerikanern, die dann die Schuhe zusammennähen und alles so ein Zeugs, wo ich schon wieder eher so denke, ja, natürlich ist das irgendwie auch Propaganda, aber das ist vor allen Dingen Propaganda nach innen. Das ist jetzt nicht so sehr an uns gerichtet. Also man muss ja auch ein bisschen aufpassen, wer überhaupt das Publikum dafür ist. Es ist halt so, dass abseits aller Propaganda und vermeintlichen Stärke, und das sagen viele Leute einfach so dahin, so, ja, die Chinesen, die sind halt stark genug, die machen die USA platt. Die müssen ja da alles kaufen und verteuern das und so weiter und so fort. Also auch China wird davon betroffen sein. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass das spurlos an China vorbeigehen wird. Und dieses Narrativ der Stärke, ja, naja, also ich glaube, es ist halt ein bisschen anders gelagert und wir kennen das aus Russland. China sieht einerseits seinen Weg vorwärts, ist aber eben auch bereit, und das meint, die Partei ist bereit, Opfer zu bringen, um diesen Weg vorwärts zu beschreiten. Opfer, die vielleicht die Bevölkerung dann im Nachgang, wenn es sie wirklich trifft, gar nicht so sehr bereit gewesen wäre zu gehen. Allerdings kann man ja über Nationalismus und Optimismus auch einiges erreichen. Gleichzeitig ist man in China, aber ebenso wie in Russland, der Meinung, dass im Westen eben diese Opferbereitschaft gar nicht da ist. Ich finde, man sieht das auch wieder in diesen ganzen Diskussionen in Deutschland. Da geht es immer nur um, was verlieren wir und aber es gibt kein Denken in, wir müssen jetzt etwas opfern, um dann etwas zu erreichen. So, und da sehen sich die Chinesen halt absolut im Vorteil gegenüber den USA und ihren Verbrauchern, weil sobald die Dinge nicht mehr kaufen können, werden die ja unzufrieden und das kanalisiert sich dann auch. Und da glauben sie, sitzen sie einfach am längeren Hebel. Und der Punkt ist interessant, weil Donald Trump nun selber mehrfach betont hat und ich sage mehrfach, weil erst wenn der ja zweimal etwas sagt, glauben ja auch seine Mitarbeiter im Weißen Haus, dass es ihm wichtig ist, neuesten Berichten nach. Wenn er es nur einmal sagt, dann hat er es nur so gesagt, dann hört man weg. Und er hat sich jetzt mehrfach betont, dass man eben wird Opfer bringen müssen. Also der weiß, welchen Schaden er anrichtet. Aber er ist dazu bereit. Er sagt, das muss getan werden, um dann ins goldene Zeitalter, ins güldene Zeitalter zu rutschen. Und natürlich ist er von den Opfern, die da gebracht werden müssen, jetzt auch nicht so betroffen. Verdient ja gerade ganz gut über seine Dinger da mit der Family. Wie das in der Bevölkerung dann ausschaut, das ist vielleicht zweifelhafter. Also ich meine, die Leute haben ja Donald Trump gewählt, unter anderem, weil sie pisst waren, dass der Biden mit seiner Bidenflation da, ihnen sehr viel Schmerzen verursacht habe. Und ich glaube, da die Vermutung naheliegend, dass die Leute da nicht mehr allzu viel bereit sind zu ertragen, sondern die werden dann recht schnell dagegenhalten, wenn es ihnen jetzt noch schlechter geht. Könnte man ja zumindest annehmen. Ich würde sagen, das warten wir zu. Sicher ist jedenfalls, dass China ebenfalls das Ganze nicht einfach mal so wegstecken wird. Ja, und das ist für mich im Grunde auch so ein zweites, sehr sonderbares Denken in diesem Zoll- oder Handelskrieg oder wie auch immer man das nennen will. Irgendwie wird immer diskutiert, wer gewinnt denn diesen Handelskrieg? Weil ich würde überhaupt erst mal in Frage stellen, dass es einen Gewinner geben kann.
Ja.
Weil wir alle, besonders aber diese beiden, werden verlieren an Handel, an Wertschöpfung, an Reichtum. Also selbst wenn sich da einer mehr durchsetzt als der andere am Ende in den Verhandlungen, beide werden nicht gewonnen haben. Das ist ja eben das Ding. Es gibt bei dem, was da gerade passiert, keine Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Dass das irgendwie in den medialen Diskussionen so untergeht, zumindest in denen, die ich wahrnehme, und da sage ich gleich dazu, ich lese sehr viel US-Medien oder angelsächsische Medien und nicht so viel in Deutschland. Das, was ich so aus Deutschland wahrnehme, geht aber in eine ähnliche Richtung. Ja, und für China selber gibt es natürlich ein paar sehr offensichtliche Problemlagen. Also hohe Zölle auf chinesische Waren, da reden wir über bis zu 245%. Die führen ja zu einer, quasi Nichtverkaufbarkeit dieser Waren, zumindest in den USA. Das ist ja offensichtlich. Apple hat bereits die Lösung vorgegeben. Man geht davon aus, dass man dann ab Juni viele Waren über Vietnam laufen lässt. Sie haben es nicht so direkt gesagt, aber im Grunde ist es klar, wie es gemeint ist. Das ist natürlich auch spekulativ, weil man nicht weiß, wie hoch die Zölle dann sein werden. Wir wissen nur eine Sache. 2. April, 2. Mai, 2. Juni, 2. Juli. 2. Juli sind dann die 3 Monate um. Und wenn die um sind, erst dann wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Also man darf nicht davon ausgehen, dass es jetzt frühzeitig irgendwelche Deals gibt, sondern man wird eben sehen, wann es welche Deals gibt und ob es die gibt. Und deswegen kapriziert sich Apple gerade so auf diesen Juni, weil ab danach wissen die es eh nicht, wie es weitergeht. Hm. Und schon der kostet 900 Millionen. Also sie sagen dann auch selber, das versuch gar nicht erst, das zu annualisieren oder irgendwas. Das ist nur die Zahl für diesen Monat, die wir schätzen und Rest keine Ahnung. Das liegt an so vielen Faktoren, die wir gerade noch nicht kennen. Also man merkt an Apple selber, wie krass das im Grunde ist. Kein Unternehmen kann mehr eine richtige Planung machen. Gehen wir mal davon aus, dass mit Vietnam, das machen die jetzt alle, Apple, Vorreiter, andere US-Unternehmen machen mit. Ja, wozu führt denn das? Das führt doch dazu, dass das Handelsbilanzdefizit Vietnams mit den USA sich massiv ausweitet. Mhm. Also allein schon, wenn Apple das macht, alles drüber laufen lässt. Und das wird Donald Trump dann überhaupt nicht gefallen, weil das ist ja die Grundlage seines Denkens, dass hohe Handelsbilanzdefizite Abzocke sind. So, das heißt also, da bin ich mal sehr gespannt, wie Vietnam dann damit wird umgehen müssen mit ihm. Und das hat natürlich auch Folgen für chinesische Hersteller, weil die wiederum werden Apple folgen. Auch die chinesischen Hersteller werden ihre Waren über Vietnam und Kambodscha und sonst wo rüberschippern. Bei 46% sind dann halt eben doch wesentlich weniger als die mindestens 145 oder 245, je nachdem, was du da so verschipperst. Wesentlich weniger. Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Trump vielleicht mit Vietnam irgendeinen Deal machen wird. Also ich persönlich gehe nicht davon aus. Apple ist da sehr zuversichtlich scheinbar. Aber alle Aussagen gehen dahin, dass man Südostasien vor allen Dingen deswegen so stark im Visier hatte, weil eben alle darüber dann ihre Sachen verschippern, um den Zöllen auszugehen. Also die ganze Idee von Zöllen klappt in sich zusammen, wenn es diese Ausweichmöglichkeiten über Vietnam gibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Weg im Grunde geschlossen werden wird seitens Trump. Also wenn er es durchziehen will, ne?
Ja, es gab auch schon irgendeine Ankündigung in die Richtung. Ne? Ich weiß nicht, ob das Gesetz wird, aber egal, die verhandeln ja noch. Aber es gab schon so eine Ankündigung oder so eine Drohung, besser gesagt, dass die USA auch Zölle gegen alle verhängen werden, die China beim Umgehen der direkten Zölle helfen. Ne? Also das hat Trump und sein Team auf dem Schirm.
Ja, es ist sogar explizit im Denken verankert, dass das ein großes Problem ist. Und da sind die sehr aktiv. Deswegen bin ich da nicht sehr optimistisch. So, in jedem Fall hat das dann wiederum zur Folge, und es geht jetzt im Grunde um chinesische Waren hier in unserer kleinen Betrachtung, dass es zunächst einmal grundsätzlich weniger Nachfrage nach Waren aus China geben wird. Wenn die Trump-Leute es aber schaffen sollten, die Ausweichmöglichkeiten auch zu schließen oder da Verzögerungen reinführen, weil es dann irgendwie doch über Kasachstan laufen muss am Ende, ja. Ja, da gibt es ja auch ein paar Routen, ne, durch Europa durch und so weiter. Die werden jetzt auch gerade von China aufgebaut, weil man halt der Meinung ist, man braucht die Diversifikation in den Handelsrouten. Und die brauchst du ja auch, wenn du da über die Zölle redest. So, und jetzt ist halt dann die Frage, ne? Also chinesische Waren, da geht die Nachfrage definitiv zurück. Wenn diese Routen geschlossen werden, wie auch immer, oder sehr stark behindert werden, oder es explizite Strafen für Unternehmen gibt, die solche Routen nehmen, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, du strafst nicht die Länder, sondern die Unternehmen, dann wird die Nachfrage aus den USA gegenüber chinesischen Waren massiv einbrechen. Da sind wir dann eher so bei den 60%, die wir aktuell sehen, in der aktuellen Verunsicherung, wenn nicht sogar noch mehr. Weil eben diese hohen Zölle nicht bezahlt werden können. Also da braucht es eine Einigung zwischen den beiden Ländern, die wesentlich drunter liegt. Also gehen wir mal davon aus, dass es noch Waren gibt, die fließen. Dann wiederum ist es halt so, dass man davon ausgehen muss, dass die US-Firmen nicht allein die Zölle übernehmen, sondern die werden mit den Chinesen irgendwas verhandeln. Jeder wird seinen Teil tragen. Mal mehr, mal weniger. Heißt aber im Grunde, dass die Margen für alle sinken. Weil die Unternehmen dann wiederum versuchen müssen, so wenig wie möglich davon wieder an den Endkunden weiterzugeben. Auf alle Fälle aber sinken die Margen für die chinesischen Unternehmen, was ja für unsere Betrachtung hier nun wichtig ist. Das heißt also weniger Einnahmen in jedem Fall plus Wegbruch von grundsätzlichem Geschäft. Und das sieht nicht gut aus. Also da kann mir keiner erzählen, dass da eine blühende Landschaft demnächst entsteht. Hat natürlich zur Folge, der Überschuss der nicht mehr in die USA verkaufbaren Waren giriert sich dann als Überschuss gegenüber Südostasien und Europa. Mhm. Vielleicht auch Lateinamerika, muss man mal gucken. Aber ein bisschen landet immer auch in Afrika, aber das wiederum wird zur Folge haben, also da werden dann die Margen auch nicht höher, ja, weil man ja mehr da auf den Markt wirft, das Angebot erhöht, während die Nachfrage bestenfalls gleich bleibt. Man sich also auch noch in Konkurrenz begibt zu den bestehenden Unternehmen, die den Markt gerade abdecken. Und in der Folge muss man einfach davon ausgehen, und wir sehen es ja aktuell auch gerade, es gibt viele Entlassungen in China. Die Beschäftigung wird sehr schwer aufrechtzuerhalten, also auch mit Subventionen und sonst noch was. Ein Unternehmen, was nicht genug Absatz hat, wird nicht Leute beschäftigen, dass es nicht braucht. Und das betrifft als erstes natürlich so Sachen, die jetzt nicht sonderlich fancy sind. Was weiß ich, Tuchproduktion, Schuhproduktion, alles so ein Kram, was jetzt niedrigschwellig ist von der Produktion. Und das Problem ist aber größer, weil in den USA sehr viele Kleinst- und Kleinunternehmer agieren, die zum Beispiel auf Etsy irgendwelche Sachen verkaufen oder auf Amazon, diese Drittanbieter. Die haben da teilweise liebevoll gestaltete Shops, die haben ausgewählte Waren. Die werden in China hochwertig mit Spezialisten hergestellt. Da gibt es Produktionen, wo die Leute gut bezahlt werden und so weiter und so fort. Das sind nicht die größten Fabriken, natürlich nicht, aber es sind sehr spezialisierte Fabriken. So, und genau diese kleine Branche, also klein ist die nicht, weil sie in der Masse ist sie ziemlich groß, betrifft übrigens auch viele Frauen, wenn ich das so richtig sehe, die haben keine Lobby. Die können dem nicht ausweichen. Die sind nicht da mit dem 1-Millionen-Dollar-Dinner mit Donald Trump, um dem zu sagen, na, vielleicht gibst du mir auch eine Ausnahme. Ich habe ja hier dieses und jenes Problem. Und, ne? Nee, die sind auf sich gestellt. Die haben schon mit den Zöllen ein Riesenproblem, können froh sein, wenn sie da was bestellt haben, was noch rechtzeitig ankommt, bevor es irgendwie bezahlt werden muss und so weiter. Aber die können ihr Laden im Grunde dicht machen, weil niemand auf einmal das Doppelte oder Dreifache bezahlt. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die chinesischen Fabriken, die das Zeugs herstellen. Da gehen dann richtig Fachkräfte verloren in der Produktion. Und das wird China schon ziemlich hart treffen, wäre meine Prognose. Profitieren werden in China natürlich, das wollen wir ja nicht vergessen, die Tech-Konzerne. China will unabhängig von den USA werden, was Chips betrifft und überhaupt AI und alles, was es so gibt. Das heißt, Geld und Aufträge gehen definitiv in diese Industrie. Da wird gestützt, das ist nationale Sicherheit und so weiter. Und die werden profitieren. Dem entgegen steht dann allerdings auch schon wieder das aktuellen Zustand. China hat ja auch Gegensanktionen verhängt, zum Beispiel indem sie einzelne seltene Erden nicht mehr liefern, zumindest mal gegen USA oder auch grundsätzlich erstmal nicht mehr. Und das führt dazu, dass die Unternehmen, die das bisher getan haben, dann natürlich nichts mehr verkaufen können. Ne? Mhm. Was erstmal an sich vielleicht kein Problem ist für die Unternehmen selber, aber es hat natürlich eine sehr grundsätzliche Folge. Also wenn Sachen nicht geliefert werden, werden die USA und Europa sich umgucken, dass sie dann doch endlich die eigene Förderung dieser Rohstoffe aufbauen. Und seltene Erden kriegst du ja grundsätzlich überall. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Es ist in China nur immer besonders günstig gewesen. Wenn dann eine alternative Produktion hochgezogen werden muss, führt das natürlich dann im Westen zu höheren Kosten, weil die Rohstoffe ja teurer sind. Man muss aber auch davon ausgehen, dass das in China zu höheren Kosten führt, weil erstens da natürlich dann auch ein Abgleich gegenüber der Konkurrenz stattfindet. Das ist so ein kleiner Automatismus, der schon durch unseren Kopf selbstständig dann erfolgt, dass dann die Preise hochgehen. Ja, dann aber natürlich auch, weil die Volumina nach unten gegangen sind und man ja im Grunde trotzdem gerne so viel einnehmen möchte wie früher. Ne? Also werden die Kosten da auch in China steigen. Und für China, glaube ich, recht relevant, den Schuss, den sie da gemacht haben, den kannst du im Grunde nur einmal machen. Ne? Mhm. Oder du musst ihn so schnell zurückziehen und dann glaubwürdig versichern, dass du das nie wieder tun wirst. Kann ich mir alles nicht vorstellen. Also wenn wir das jetzt immer noch nicht begreifen, dass das eine sehr explizite Waffe ist, nach Putin, nach dann eben jetzt auch dieser Aussetzung der Lieferung. Also ich weiß nicht, dann kann man uns ja irgendwie auch nicht mehr helfen. Ne? Aber es muss halt staatlich begleitet werden. Das ist einmal das Problem und dann will niemand das Geld in die Hand nehmen und dann versandet es. So war es in der Vergangenheit. Aber jetzt ist es halt ernst. Mhm. Tja, also höhere Kosten. Höhere Kosten heißt im Grunde fast immer, man kann es nicht weitergeben oder wenn man es weitergeben kann, dann hast du halt inflationäre Tendenzen und wenn du es nicht ganz weitergeben kann, hast du sinkende Margen. Also in irgendwas wird es enden, was nicht gut ist. Und das Problem mit dem aktuellen Zollchaos ist auch, dass man als Unternehmen ja nun beginnt, das ein oder andere Produkt beschleunigt an andere Produktionsstätten zu überführen. Wir hatten das gerade am Beispiel Apple, dann gehen halt die iPhones verstärkt gegen China, die werden dann dort hergestellt und von dort aus in die USA geschippert, da wird auch ein bisschen US-Produktion aufgebaut und der Rest wird in Vietnam gefertigt oder über Vietnam verschifft aktuell. Man kann das alles machen, aber man weiß ja nicht, ob das funktioniert. Also Apple macht das jetzt mal so. Wenn das dann nicht funktioniert, haben die aber auch genug Geld zu sagen, ja gut, okay, dann ziehen wir die Produktion in den USA jetzt eben doch schneller hoch, als wir das eigentlich wollten und machen dann doch weniger in Indien und so weiter. Oder vielleicht machen wir dann doch mehr in Indien, weil wir wollen ja Europa auch sicherer bedienen und so weiter. Also die haben da einfach Spielraum. Wenn du nicht so ein großer Konzern bist und nicht so viel Geld hast, dann hast du diesen Spielraum nicht. Dann muss das, was du tust, im Grunde sitzen. Und das bedeutet, du kannst jetzt eigentlich keine Entscheidung treffen. So, und das nächste Problem, was dann alle diese Unternehmen haben, also du gehst nach Indien, wer stellt das da her? Foxconn? Schwierig, ne? Irgendein chinesisches Unternehmen, was ja auch die Ingenieure stellen muss, damit die Inder das lernen, diese Produktion. Und das ist ja so, ist ein Riesenproblem in Indien, dass in Indien den Chinesen sehr lange Zeit keine Visa gegeben hat oder nur ganz wenige, sodass man da quasi diese Ingenieure nicht reinholen konnte, die dann die Produktion aufbauen. Also das existiert, dieses Thema. Und wenn das dann aber ein chinesischer Konzern macht, und das muss ja ein chinesischer Konzern machen, weil warum sollte der sonst sein Know-how zur Verfügung stellen? Kannst du dir dann sicher sein, dass Trump als nächstes nicht darauf pocht, dass da keine chinesischen Konzerne über Indien die Zölle umgehen? Ist ein Problem, ne? Da musst du dir mal drüber Gedanken machen in deiner Risikorechnung. Oder man sagt halt, man beackert immer nur das, was da ist und hofft, dass das andere nicht aufploppt. Aber das funktioniert ja bei Trump nicht so gut. So, jetzt kommt das Ding. Also, China hat seit Jahren wirtschaftliche Probleme. Seit Covid eiern die rum, wirtschaftlich betrachtet. Wir haben das hier auch immer wieder im Podcast gehabt, ne? Also es gibt wirtschaftliche Probleme, hohe Verschuldung, stagnierende Wirtschaft, sinkende Preise, alternde Bevölkerung, Immobilien, die an Wert verlieren, Preise generell, die sinken, ne? Und jetzt gibt es Entlassungen, immer mehr Entlassungen. Also das lief ja nicht gut. Und selbst wenn China sich gegen die USA mehr durchsetzt als Trump gegenüber China, also wenn man dann China als den Gewinner bezeichnen würde, also allein die Tatsache der Warenumlenkung, die jetzt stattfindet und so wie ich es gerade eben erklärt habe, die wird einfach massive Folgen für die chinesische Wirtschaft und die chinesischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Und es wird Folgen für die Offenheit des Handels mit anderen Staaten und oder auch der Europäischen Union geben. Grundsätzlich ist es mal so, Arbeitsplätze, die in der Produktion verloren gehen, die kehren im Grunde nie schnell zurück, nie leicht. Da braucht es immer sehr viele Jahre, ehe das wiederkommt. Weil man ja dann erstmal diesen Grundstock wieder erreichen muss. Technik entwickelt sich in solchen Krisen ja auch schneller weiter. Es gibt in China Autohersteller, die haben eine Autoproduktion, die zu 97% automatisiert ist. Also da guckt der Elon Musk nur hinterher. Das beschleunigt sich jetzt natürlich, weil die nach Effizienz auch suchen, die Unternehmen. So, dann hast du aber eben auch das Problem, ich habe gerade eben schon die Europäische Union und andere Staaten genannt, also wenn da Waren umgelenkt werden und plötzlich ein Preiskrieg bei uns ausbricht und dadurch die Inflation sinkt, was ja erstmal per se gut wäre, aber dann leiden eben europäische oder eben auch südostasiatische Unternehmen und werden von chinesischen vom Markt gefegt. Dagegen gibt es im Grunde nicht viele Möglichkeiten des Wehrens. Du kannst halt Zölle einführen, haha, oder Mindestpreise für die Einfuhr. Ja, das musste halt beides mit China verhandelt werden. Ich glaube, die Karten sind gerade recht gut, dass man da eine Einigung erzielen kann, weil China eben darauf angewiesen ist, dass es mit anderen Handel betreiben kann, muss und dass es eben nicht in der starken Position ist. Also es kann jetzt nicht auch noch Europa verlieren. Also dann sieht es dann irgendwann böse aus. Insgesamt geht man aktuell davon aus, und das ist halt, wie gesagt, ich halte das von der Blackbox. Ich glaube, dass absolut niemand weiß, wie sich das wirtschaftlich auswirken wird gerade, sondern man wird sich jetzt der Sache Monat von Monat anhand sich verändernder Zölle und so weiter nähern müssen. Aber so die ersten Statistiken oder die ersten Schätzungen sagen, Wachstum wird jetzt nicht mehr 5% sein, sondern sich auf 4% abschwächen. Es gibt natürlich Gegenmaßnahmen in China, da werden Kredite leichter vergeben. Da stützt man hier ein bisschen die Wirtschaft, da gibt man da mehr Geld, damit die Leute sich was kaufen können und so weiter. Ja, diese ganzen Second-Hand-Nutzungsgeschichten, Ersetzung neuerer Geräte und so weiter, was da alles gibt. Aber das ist alles noch kein großer Wurf. Die sind sogar so weit gegangen, die haben da wieder ihr Plunge Protection Team. So hieß das früher mal in den USA, als diese kleine Verschwörungstheorie rumging. Aber in China gibt es das halt wirklich. Wieder angerufen und gesagt, ja, wir müssen mal ein paar Aktien kaufen, haben wir dann auch gemacht. Deswegen sind die Märkte auch nicht so eingebrochen. Aber daraus kannst du ja im Grunde auch nichts lernen. Ja, das ist das Preissignal, ist halt dahin. Und es liegt jetzt daran, wie lange dieser Handelskrieg, dieser Zollkrieg dauern wird. So, und dann kommt ja oben drauf, dass den Statistiken in China ja eh niemand so richtig traut. Also wenn die 5% Wachstum sagen, dann denkt man sich immer so, ja, also gerade so ein Plus oder wie. Dann gibt's halt noch diese Unbekannte der Allianzbildung durch die USA, ne? Oder ich habe es in der letzten Folge Blockbildung genannt, zumindest der Versuch einer Blockbildung. Und das führt dann eben auch dazu, dass ein großes Risiko jetzt daran liegt. Also ich finde, die Europäische Union sollte schnellstmöglich in Verhandlungen mit China treten, weil es braucht ein Framework der Zusammenarbeit. Ich habe das mal im auslandsbericht.de, hatte ich das mal vor einiger Zeit geschrieben, dass das unser größtes Problem mit China aktuell ist. Weil China ist halt kompliziert. Es ist halt Handelsfreund, Menschenrechtsfeind und geht irgendwie seinen eigenen Weg. Und wir müssen halt ein Framework haben, in dem dann eben auch unsere eigenen Grenzen irgendwo dann doch mal thematisiert sind. Und da muss man sich halt mal was überlegen. Und da fangen wir gerade erst an, politisch überhaupt mal drüber nachzudenken. Jetzt geht's gleich wieder mit den großen Handelsverträgen rum. Dabei ist jetzt in Südostasien eigentlich der Trend, dass man so sagt, naja, statt großer Handelsverträge machen wir jetzt im Grunde Einzelprojekte. Die Staaten und Unternehmen arbeiten da im Grunde zusammen. Also da handelt dann Staat A zusammen mit seinem Unternehmen, Staat B vielleicht auch zusammen mit einem Unternehmen oder einem Investmentvehikel eben aus, dass man dieses und jenes Projekt umsetzt und dann wird das gemacht. Hafen bauen, hier UAE in Indonesien und ähnliche Geschichten. Also das ist eher so der Trend. Ich hoffe, warte mal, ich habe vorhin eine WhatsApp gekriegt. Podcast sehr gerne. Müssen nur einen Termin finden. Gut. Ich hoffe dazu einen Podcast vielleicht nochmal nachliefern zu können.
Seien Sie live dabei, Marco Herraks Terminkalender.
ja, der ist gerade, also ich sag's mal so, ich produziere im Grunde gerade weniger, als ich könnte, was ein bisschen daran liegt, dass die Themen und Zusagen alle da sind, aber das mit der Terminfindung bei allen gerade unglaublich schwer ist. Aufgrund der angespannten Situation überall und dem hohen Beratungsbedarf an allen Ecken und Enden. Das ist gerade echt schwierig dahingehend. Ja, jedenfalls, ne, also in dieser Hinsicht steht uns noch einiges bevor. Und ich gebe mal nur ein Beispiel über so Schwierigkeiten. Ich gebe zwei Beispiele. Könntest du dir vorstellen, chinesische AI in einem deutschen Unternehmen einzusetzen?
warte mal, nein. Keine gute Idee. Ja. Wir setzen eh schon viel zu viel Technologien von anderen Ländern ein. Ja,
boah, ja, ich weiß nicht. Wirtschaft ist ja eigentlich die Idee der Arbeitsteilung. Ne? Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, oh, wir dürfen nicht so viel von anderen Ländern nehmen, weil da muss man ja alles selber machen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie bei Deutschland, alles selber machen zu können. Wenn ihr mal die Katastrophe da in der deutschen Automobilindustrie anguckt, wir haben Grenzen. Wir sind auf diese Arbeitsteilung angewiesen. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Also in Sachen China ist das ganz schwierig. Ne? Es gibt diesen Ideenklau durch chinesische Unternehmen. Es gibt die Hacks, wo Informationen geklaut werden. Gleichzeitig hast du einen behinderten Marktzugang für europäische Unternehmen in China. Dann sagt China, ja, mach doch den Handelsvertrag, den ihr nicht unterschrieben habt in der EU. Dann sagst du, ja, aber das hat ja auch noch andere Gründe, ne, und so weiter. So subventionierte und überschüssige Ware zu Dumpingpreisen sind dann unser nächstes Ding. Hat man jetzt gerade schon bei den Autos und den Ausgleichszöllen. Schwierig, ne? Alles schwierig. Noch das zweite Beispiel, was ich eben angekündigt habe. Also wenn man wissen will, wie misstrauisch man in Deutschland gegenüber China gerade ist. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Diskussion über chinesische Windräder, Ulrich. Mhm. Also da sollen irgendwo chinesische Windräder gebaut werden. Und da gibt es gerade einen riesen Bohai, weil könnte ja sein, dass die schon zum Spionieren nutzen. Mhm. Und dann sagt China, ihr habt ja wohl einen Knall. Und dann sagen die Deutschen, ja, ihr da mit euren Ballons in den USA, den ganzen Hacks. Nein, 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 wir trauen euch da nicht. Es braucht ein Framework, um mit solchen Sachen umgehen zu können. Und zwar sehr, sehr schnell. Und das kann man auch mit China aushandeln. Und wenn dann gegen irgendwas verstoßen wird, dann ja, werden halt auch mal Projekte gekündigt und so weiter. Da muss man jetzt wirklich richtig strategisch rangehen, um eine Chance zu haben, mit diesem Land umzugehen. Und das sage ich als jemand, der es wirklich sehr gerne sehen würde, wenn wir diese Möglichkeit finden würden. Ich finde, die Chinesen sind exzellente Geschäftsleute. Wir können da unglaublich viel lernen. Ich glaube, auch sie können bei uns sehr viel lernen und es wäre eine sehr produktive Zusammenarbeit. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber es gibt halt sehr viele Fragen und Probleme, die dann eben auch geklärt werden müssen. Und ich finde es halt, und deswegen war halt, es ist auch ein bisschen dieses Plädoyer hier auch, wir können nicht immer nur über Donald Trump reden. Wir müssen über unseren Standpunkte über Donald Trump hinaus reden. Weil unser Problem mag die USA gerade sein und das, was er da tut, aber das führt ja eben zu Problemen mit anderen, wie eben China. Oder unsere Probleme, die wir dann in der Folge in Südostasien haben oder unsere fehlenden Präsenz in Südostasien und so weiter. Also von daher, mehr China wagen will ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen uns mehr um solche Themen kümmern und wir sollten uns weniger über jeden Furz von Donald Trump kümmern. Das ist nicht unser größtes Problem. Punkt.
Wenn wir so gut verhandeln würden wie die Ukraine.
Ja, Zelensky for President.
Ja, genau. Also, dann wäre ich vielleicht positiv. Allerdings hat Deutschland und Europa insgesamt leider auch.
Komm, wir haben jetzt den Wadepool, der macht das.
Ja, gut. Sicherlich. Vielleicht nicht die schlechteste Besetzung im Merz-Kabinett, soweit ich da Einblick habe in die Themen, aber
bin mir nicht so sicher. Und zwar aus folgendem Grund, es gab in Sache Flüchtlingsdiskurs einer der größeren Streits, die immer so von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wurden, fand immer zwischen Innenministerium und Außenministerium statt. Das Außenministerium hat immer einige Sachen des Innenministeriums geblockt und umgekehrt. Und dadurch fand vieles, was umgesetzt werden sollte, wollte seitens der SPD beispielsweise, dann eben doch nicht statt. Und das sieht jetzt anders aus in der neuen Besetzung. Der Wadepool wird da nicht blocken. Mhm. Also von daher, Außenministerium ist nicht nur Botschaften. Aber gut, Ulrich, wollen wir gleich zur Apple weiterwandern?
Gut, dann machen wir weiter, ne? Mit einem Uralthema von uns oder auch, ja, viel von mir betreut in der Vergangenheit. Und das ist der seit über 4 Jahren schwelende Rechtsstreit zwischen Apple und Epic, der ja auf allen möglichen Ebenen Folgen hatte. Also nochmal zurück. Epic hatte damals gegen Apple geklagt, weil Apple Fortnite aus dem eigenen Store, aus dem Apple Store geworfen hat, weil Epic einen Link eingebaut hatte, über den die Bezahlung für In-App Käufe in Fortnite über den externen Epic Store abgewickelt werden konnte. So, das verstieß gegen die Bedingungen, die Apple damals hatte im App Store und die hießen, alles, was du im App Store verkaufst, wird über den App Store abgewickelt und wir bekommen von allem 30%. Okay, Apple hat ein paar Mal nachgesteuert, hat das gesenkt, Abos werden billiger und In-App-Purchases werden billiger, aber alles läuft über unseren Store und über unser Bezahlsystem. Daraufhin hat Epic dann gegen Apple geklagt. In Europa ist relativ unabhängig davon auch geklagt worden. In Europa gab es ja dann eine Regel, müssten wir hier eigentlich als Thema im Podcast auch gehabt haben. In den USA gab es Reaktionen von Apple. Im Wesentlichen war das aber ein Witz. Und ich habe definitiv dazu was gemacht im Podcast, wo ich das, glaube ich, auch wirklich so genannt habe. Ne? Also so wirklich, ich glaube, das, was Apple da jetzt vorschlägt, das ist ein Witz. Und ich weiß nicht, ob ich so gesagt habe, aber ich glaube, Apple versucht uns zu verarschen. Meine Wortwahl war vielleicht da ein bisschen netter.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, ich auch nicht. Ja, und im Endeffekt ist das Urteil, was letzte Woche Mittwoch kam, auch die Aussage einer Richterin, die de facto das Gleiche sagt. Die hat gesagt, Apple, was macht ihr da? Also das ist nicht das, was wir von euch wollten. Das sind keine Vorschläge, die für eine langfristige Lösung stehen können, sondern das stimmt alles vorne und hinten nicht, das, was ihr macht. Und was ich prinzipiell daran interessant fand, dass die ganze Entscheidung der Richterin auf internen Informationen und Dokumenten von Apple beruht. Die haben halt sich alles liefern lassen, was sie zu Meetings, zu Entscheidungen, zu Diskussionen bei Apple intern, was da vorlag, haben sich das ausliefern lassen und das durchgelesen. Und die Richterin sagt darin sehr, sehr klare Worte, so dass Apple an jeder Stelle die Entscheidung gewählt hat, die in Richtung Monopol und Ausnutzung desselben ging. Also wörtlich, at every step, Apple chose to maintain its anti-competitive revenue stream over compliance. Interessant auch, dass dabei rausgekommen ist, dass Phil Schiller, der, glaube ich, immer noch Co-Vorstand ist oder zumindest mit im Vorstand sitzt, selber gesagt hat, Achtung, das, was die Richter von uns fordern, ist dies und das, was wir machen, entspricht nicht dem, was die Richter von uns fordern. Tim Cook hat sich aber explizit dagegen entschieden und er hat die Entscheidungen zu vertreten, dass der App Store halt de facto nicht geöffnet wurde, dass die Gebühren nur sehr gering gesenkt wurden, dass diese outgoing Links auf externe Zahlsysteme weiterhin untersagt blieben. Und dazu hat die Richterin nur gesagt, Cook chose poorly. Also er hat schlechte Entscheidungen getroffen. Außerdem wäre Apple immer, und das geht aus den Diskussionen und den internen Meeting-Notizen halt hervor, immer gewusst, dass die Entscheidungen von Apple nicht gut sind für die Endverbraucher, dass sie zu höheren Preisen führen und zu weniger beziehungsweise keinem Wettbewerb führen. Das hat halt in einem der Verfahren der damalige Vize-Finanzchef, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt, ob der noch seinen Job hat, Alex Roman, vor Gericht unter Eid verneint. Und der hat ganz klar gesagt, nein, wir benachteiligen die Verbraucher nicht und das ist auch nicht teurer. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist die optimale Lösung für den Endverbraucher. Die Richterin hat nach dem ganzen Gehampel jetzt keine Lust mehr gehabt. Apple hat gezeigt, dass eine freiwillige Lösung von Apple-Seiten nicht zu dem führen wird, was die Richter damals wollten. Die Zeit für Verhandlungen sei vorbei und zwar sofort. Das heißt, es gibt keine Verhandlung mehr, sondern die Richterin hat nur noch eine Anordnung gemacht, hat Apple gesagt, ihr müsst diese Links auf externe Zahlsysteme ab sofort erlauben und ihr dürft deswegen keine App mehr aus dem Store werfen. Und wenn das über ein externes Zahlsystem abgewickelt wird oder einen externen Shop abgewickelt wird, bekommt ihr davon 0%, also nichts. Ihr dürft keine Warnhinweise einbauen, die sagen, ihr geht jetzt auf einen externen Shop und der könnte ganz böse sein. Nichts.
Achtung, Viren verseucht.
Genau. Keine Schwelle. Apple hat jetzt auch offensichtlich kapiert. Die meint es ernst, ne? Also da gibt's jetzt nichts mehr dran zu deuteln. Und die haben wirklich in den USA die App Store Richtlinien schon angepasst. Und jeder Anbieter, der in Apps, die über den App Store verkauft werden, selber digitale Güter verkaufen möchte, unterliegt keinerlei Einschränkung mehr. Das heißt, wenn Epic den Fortnite wieder in den App Store bringt und dort einen Link einbaut, um dir irgendwelche zusätzliche Ausrüstung zu kaufen und der Kauf wird über den Apple Store abgewickelt, geht das. Wenn Netflix, Disney und wer auch immer Abos verkauft, müssen die nicht mehr teurer sein, wenn die selber abwickeln. Weil das war ja oft die Konsequenz heute, ne, dass du das im eigenen Store für $10 im Monat kaufen konntest, über den App Store aber $13 im Monat bezahlen musstest. Das gab's bei nicht so wenigen Anbietern. Netflix, Disney, ich weiß es nicht, Spotify und sehr viele waren dann halt beim Kauf über den App Store teurer, als wenn du das direkt bei denen im Store gekauft hast. Das könnte einen Markt für Micropayment-Systeme wieder öffnen, so wie Steady und andere, die ja auch immer ein Riesenproblem damit hatten, über den App Store die Sachen zu verkaufen. Und ja, zusammenfassend kann man eigentlich nur sagen, der Markt ist geöffnet, der Wettbewerb ist wieder da. Und das war immer das, was die Richter in dem Verfahren eigentlich von Apple gefordert hatten.
Also man sieht da, wie weit Konzerne bereit sind zu gehen, ne? Also wir reden sehr viel darüber, wie Donald Trump das Rechtssystem dehnt. Mhm. Aber wenn ich mir so angucke, was Tim Cook da macht, also das ist so eine ähnliche Denkweise.
Genau. Die Zitrone bis zum letzten Tropfen ausgequetscht. Ganz definitiv. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt am Ende, den jetzt so in der Nachverfolgung. Also ich würde jetzt erstmal sagen, das Thema ist jetzt durch. Ne? Apple hat die App Store-Regeln geändert und ich kann mir auch quasi nicht mehr vorstellen, dass sie da nochmal zurückrollen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das in der Überlegung, dass sie es nochmal irgendwie versuchen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie damit durchkommen. Was mich interessieren würde, wäre, kriegt denn jetzt Apple noch Strafen nachträglich für das Verhalten in den letzten 4 Jahren aufgebrummt? Die USA sind ja jetzt nicht unberüchtigt dafür, so Firmen dann auch über dem eigentlichen Schaden zu bestrafen.
Ist vielleicht eine andere Klage dann, ne?
Ja, weil es muss ja jemand, der Schaden hatte, dann dagegen klagen, ne? Aber gut, Epic ist
ja
da,
ja. Ne?
Ja. Mal schauen, ist eine spannende Nachfolgefrage. Die andere Frage, wie viel kostet das Apple an Gewinn? Ne, weil das war ja, wenn man sich mal zum Vergleich andere Stores anguckt, also wenn du so Zahlungssysteme hast, die liegen halt im niedrigen einstelligen Bereich, um einfach so eine Zahlung abzuwickeln.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das viel weniger ist, als wir so aus dem Kopf heraus glauben würden.
Ja.
Es ist vielleicht für Apple eher so eine Grundsatzfrage, weil wenn einmal irgendwo ein Loch in dem Ganzen ist, in diesem geschlossenen System, dann hast du immer mehr Löcher potenziell. Mhm. Und ich glaube, das war der Grund, warum sie da so vehement gekämpft haben.
Ja, warten wir mal ab, ne? Warten wir mal die nächsten Quartalszahlen ab bei Apple. Ich könnte mir schon vorstellen, dass im nächsten Geschäftsbericht der Punkt irgendwie auftaucht. Mhm. Sicher bin ich mir nicht. Es ist immer, wenn du siehst, den Vergleich mit anderen Zahlsystemen oder auch mit dem Epic Store, das, was Apple da genommen hat, war halt schon Faktor 3, wenn nicht sogar noch höher, teurer als das, was andere angeboten haben. Das heißt, das war ein Geschäft mit einer richtig, richtig, richtig geilen Marge. Mhm. Und da läuft halt auch Umsatz drüber. Und das dürfte selbst so ein Riese wie Apple merken. Aber mal abwarten, vielleicht wollen sie die Zahl ja auch nie öffentlich machen. Kann es die andere Geschichte ab.
Ja gut, aber wenn du dann siehst, dass bei Services auf einmal irgendwie 3 Milliarden fehlen, dann kannst du dir ungefähr denken, wo das herkommt, ne? Also mal so flapsig.
Genau, und der US-Markt ist halt auch groß, ne? Der ist halt für Apple auch wichtig. Das ist der Markt, wo Apple immer noch 40, 50, weiß ich nicht, wie viel Prozent Marktanteil hat, viel höher als in den meisten anderen Ländern.
USA sind der erste Stein, also andere werden folgen.
In der EU läuft es ja auch schon ein bisschen anders. Ja, gut, dann habe ich als weiteren Punkt noch, ist das, was Apple jetzt in den USA machen muss, am Ende besser für die Endverbraucher als das, was die EU Apple aufgedrückt hat?
Klingt so, ne?
Ja, klingt so.
Weil die EU war ja noch nicht abschließend beschlossen, wie es ist, hatte ich den Eindruck. Sondern da war ein Vorschlag von Apple und der war irgendwie irre und wurde im Grunde abgelehnt. Aber seitdem, wie ist denn
ja, doch, wir haben in der EU die Möglichkeit, alternative App-Stores zu machen. Ne? Und darin kannst du tun, was du willst. Und ein bisschen vereinfacht.
Wichtiger wäre ja zu sagen, dass man in der App einen Hinweis auf, so wie die USA das jetzt haben quasi, hier kriegt er das übrigens billiger.
Mhm, genau, das ist genau die Abwägung, wo ich mich frage, was ist jetzt eigentlich besser? Also in den USA ist es jetzt so, man muss ja mal ein bisschen warten, bis sich sowas setzt, ne? Aber in den USA sieht es jetzt so aus, als wäre der App Store weiterhin Apples Hoheitsgebiet, aber das Payment-Monopol sei weg. Ne? Also du kannst eine App in den App Store bringen, Apple entscheidet immer noch, ob die App in den App Store rein darf. Aber Apple entscheidet nicht mehr über das Payment-System dahinter. So, damit hätte Apple immer noch die Möglichkeit, fiese Apps aus dem App Store rauszuschmeißen. Was in Europa ja ein bisschen anders ist, weil dann alternative App Stores irgendwie daneben liegen und Apple zumindest an der Stelle, ich würde nicht sagen, gar keine Kontrolle hat, aber auf jeden Fall weniger Kontrolle hat als in dem eigenen Dingen. Die Schwelle, einen alternativen App Store zu installieren, der ist natürlich auch viel höher als einfach es zu ermöglichen, also in den USA ist es ja möglich, jetzt halt den Link auf ein anderes Zahlsystem einzubauen. Die Schwelle ist sehr niedrig. Klickst du drauf, meldest dich an, kaufst.
Also ich glaube, das Thema Zahlsystem wird in der EU ohnehin nochmal aufploppen. Also ich kann mir nicht vorstellen.
Ich glaube, ehrlich gesagt auch. Ich glaube, dass das mit den alternativen App Stores, so wie es jetzt hier in Europa geregelt ist, keine langfristige Lösung sein wird und das eigentlich das ist eine doofe Lösung, die ist für den Benutzer nicht gut, der muss erst einen App Store installieren. Ja, am Ende hättest du die größte Auswahlmöglichkeit, weil da könnte dann halt alles reinkommen, was Apple nicht im App Store haben will, ne? Porno-Apps, haben sie Bitcoin mal und so Kryptozeug verboten, habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber da könntest du halt alles drin machen. aber die Schwelle ist viel höher. Und von daher sieht mir das so leicht danach aus, als wäre die US-Lösung für den Endverbraucher eigentlich sogar die bessere, selbst wenn Apple die Kontrolle über den App Store noch behält. Ja, und ich glaube, unter das Thema können wir einen Schlussstrich ziehen im Wesentlichen. Außer bis auf die EU-Situation. Ich glaube, in den USA ist das Thema damit durch.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin ja eh gerade sehr interessiert an diesen ganzen US-Tech-Geschichten in dem Sinne auch, weil hieß ja vor kurzem noch, da sei irgendeine Proligarchie und Sonstiges ausgebrochen und die Tech-Jungs würden jetzt die Welt übernehmen. Also wenn man sich so die Verfahren anguckt, auch unter der Trump-Administration, sieht es halt eben so gar nicht so danach aus. Gut, jetzt kann man bei dem Ding sagen, das läuft ja schon eine Weile, da hat der Trump jetzt weniger Stakes. Ja, läuft auch schon so lange, dass es vor Biden schon losging. Also, ne, ich glaube da, diese These, dass das Silicon Valley da jetzt irgendwie eine besondere Rolle spielen würde in dieser Trump-Administration, ich glaube, dass die einfach falsch ist. Mhm. Ich sehe das nicht. Im Gegenteil, ich sehe, dass die ganz schön unter Druck stehen. Und ich glaube, da geht es eher um Schadensbegrenzung. Aber das ist nochmal vielleicht ein Thema für eine andere Folge oder eine Newsletter oder sonst noch was. Bin ich gerade noch am drüber nachdenken. Aber ich glaube, der Marcel Weiß, der ist da schon sehr klar in seinen Newslettern. Mhm. Der lehnt die These grundsätzlich ab und sieht das eher, dass Silicon Valley da ja, erwachsen wird in dem Sinne, ne? Dass es halt gucken muss, dass es mit jeder Administration klarkommt. Und Ich würde halt ergänzen, ja, und unter Trump sehen wir jetzt halt, dass ein paar besondere Regeln gelten. Es ist halt nicht mehr wie in Trump 1, sondern jetzt ist es eher so, dass man dem nur beikommt, wenn man ihm quasi erzählt, dass er ein toller Typ ist und dann hofft, dass er einen selber verschont. Das ist so die Strategie, die sich abzeichnet bei den Unternehmen. Da hast du dann auch so Sachen wie, dass man dann quasi immer wieder liest, dass hinter den Kulissen die CEOs so dermaßen abbranden über den Trump, wie selten nicht. Also wirklich wie selten zuvor, aber öffentlich hörst du nichts davon. Mhm. Und das hat so ein paar Probleme, finde ich, weil es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit der Unternehmen. Wie nehmen wir Unternehmen wahr? Und es geht halt da auch um strategische Ziele dieser Unternehmen und setzen sie sich dann am Ende dafür ein, dass die Demokratie da erhalten bleibt unter Trump oder und so weiter. Ne? Also alle Fragen, die man sich halt so stellen kann oder befördern sie mit diesem Verhalten eben, dass Trump da weiter austicken kann und Legitimation hat. Also da gibt es sehr viele Dinge, die da so dahinter stehen, aber aktuell kann man im Grunde noch nicht sehen, dass es, und das ist ja das Problem vom Wall Street, dass es Unternehmern besonders gut gehen würde. Weder im Tech noch in anderen Bereichen. Allein schon die Tatsache, dass du irgendwie eine Million hinlegen musst, um da beim Präsidenten ein Dinner zu bekommen und dann was vortragen darfst, ist ja also typisch Trump. Ja, aber es ist schon im gewissen Sinne irre.
Ja, oder du musst halt einen Sack von den Krypto-Coins kaufen.
Ja, das gab's doch auch vor kurzem, hat doch auch einer gemacht. Ja. Darfst du gar nicht drüber nachdenken.
Für ein Abendessen.
Ne? Es ist das ist völlig verrückt, der ganze Scheiß. Aber es bestätigt sich irgendwie nicht die These. Die These an sich, dass da jetzt irgendwie die Oligarchie ausbrechen würde. Auch wenn Trump vielleicht als Oligarch gelten könnte. Aber alle anderen fallen dann eben nicht darunter, sondern das ist dann eher so dieses Aristokratische. Das Gold im Weißen.
Ja, es ist halt offene Korruption, das funktioniert. Offene Korruption.
Okay, kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Ich habe nichts beizutragen.
Ich habe einfach zwei Picks dann. Wenn der Marco keinen hat, vielleicht findet er jetzt noch einen. Ich habe einen sehr, sehr langen Artikel im Atlantic, The Atlantic, der zumindest bei mir nicht hinter der Paywall war. Also ich konnte den mit dem Reader-Mode im Safari befreien. Aus der Trump-Administration und aus dem Wahlkampf. Und wir wissen ja, die Vorzeichen für so ein Interview von The Atlantic und Trump waren nicht sonderlich gut, nachdem sie diese Story da verbockt haben mit dem Signal-Chat, den der Atlantic dann veröffentlicht hat. Aber Trump hat da tatsächlich noch mal ein paar Fragen beantwortet. Und ja, der Artikel geht halt lange zurück, beschreibt Trump, wie er sich jetzt selber für unbesiegbar hält, weil er das als Geschäftsmann immer geschafft hat, nicht die komplette Pleite hinzulegen, die er eigentlich aufgrund seiner Immobilienprojekte mal hätte hinlegen müssen. Dass er so ein Stehaufmännchen ist und selbst die ganzen Klagen in den 4 Jahren, wo er nicht Präsident sein durfte, obwohl er das ja gewonnen hat nach eigener Ansicht, hat das alles nochmal bestärkt und wahrscheinlich sogar am Ende der Schuss durch sein Ohrläppchen oder wo auch immer da getroffen wurde. Und jetzt hält er sich für komplett unbesiegbar. Daraus übrigens auch das Zitat, was Marco gerade hatte. Ich nehme an, dass er das aus dem Artikel hatte. Mit dem in seinem ganzen Team ignorieren alle, was Trump nur einmal sagt, komplett. Und erst wenn das zweite Mal gesagt wird, wird es irgendwie ernst genommen. Das ist aus dem Artikel, ne? Und weil er wird halt den ganzen Tag Unfug erzählen, deshalb könnte man das beim ersten Mal halt ignorieren. Also der Artikel ist wirklich ziemlich gut. Und dann darauf, daran anschließend, würde ich diesen TechDirt-Artikel lesen, wo die Interview-Taktik und die ganze Idee, wie er sich verhält, wie er handelt, wie er kommuniziert, versucht wird, als ChatGPT-Prompt nachzubauen. Und das ist wirklich einerseits lustig, aber andererseits auch erschreckend gut. Also wir könnten den US-Präsidenten und seine Interviews halt wirklich durch einen passenden ChatGPT-Prompt ersetzen. Und ja, du musst dem Prompt wirklich wenige Verhaltens- und Charaktereigenschaften unterschieben und der verhält sich schon ziemlich ähnlich. Dieses Abschweifen vom Thema, dieses sich selber die ganze Zeit loben, den Gegner schlecht machen und so weiter, du musst gar nicht so viel da reinmachen. Der ist dann, man erkennt in dem TechDirt-Artikel dann ein paar Dinge wieder, die man vorher in dem Blank Atlantic-Artikel gelesen hat.
Okay, ich habe auch noch einen Artikel beizutragen, The Evolution of the Alpha Male Aesthetic. Bloomberg-Artikel. Mhm. Man glaubt so manchmal nicht, was da so bei Bloomberg rauskommt. Es geht um die Mode dieser Magerjungs, ausgelöst über Joe Rogan und wie sie alle heißen. Ich habe mir dann irgendwann so gedacht, also es ist ein sehr lesenswerter Artikel, vielleicht mal kurz der Hinweis, also wirklich sehr, sehr lesenswert. Man lernt da doch nochmal einiges über diese historischen Herkünfte auch. Natürlich auch wieder mit Deutschen im Hintergrund als Ausgangspunkt. Da gab es mal einen deutschen Bodybuilder. Glaubst du auch nicht? Ja, 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 ja. Und es geht dann immer so weiter. Also es ist sehr, sehr interessant zu lesen, wie es dann quasi dann zu diesen Rogans kommt und wie das alles zusammenpasst und wie sich da so die Ästhetik im Laufe der Zeit auch geändert hat. Und ich finde es immer ganz gut, wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir manchmal so, ist ja eigentlich schon, ist ja nicht ganz schlecht, dass wir das hier ohne Video machen, ne? Also wir wollen, dass ihr denkt und nicht, dass ihr irgendwelche Lebensstile an uns entwickelt. Dein Mikrobier hast du immer noch nicht
getrunken. Ich könnte mal von einem Bier warnen.
Ganz schön.
Soll ich das mal machen? Ich warne. Bitburger 0,0, alkoholfrei. Das ist ein absolut untrinkbares Bier. Ich sag nur eins, das heißt 4,4% Zucker. In einem Bier. Es ist wirklich, wirklich, wirklich fies. Ich habe es auf dem Geburtstag getrunken, weil ich der Doofe war, der fahren musste. Und mir ist schleierhaft, wie das jemand trinken kann. Wirklich. Das ist das schlechteste deutsche Bier, was ich seit ganz langem getrunken habe. Geht gar nicht. Wenn ihr alkoholfrei trinkt, kauft euch das was von Störtebeker oder von Flens oder von Jever. Das sind alkoholfreie Biere, die man trinken kann. Oder die vielen Weizenbiere, die sind alkoholfrei auch trinkbar. Aber die Bitburger 0,0 ist wirklich richtig fies. Nächstes Mal habe ich wieder was Gutes.
Ja, der Ulrich hat nämlich Mikrobiere, die er endlich mal testen muss.
Das ist wirklich Mikro.
Ja, eben. Das war ja der Gag.
Das passt ja, ja, ja.
Das lösen wir jetzt auch nicht auf, was das bedeutet, sondern in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, bedanken uns fürs Zuhören, www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles Weitere. Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.